Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Abgedrehte Verschwörungsmythen an einem leichtgewichtigen Operettenabend in Wien, komponiert von Moritz Eggert. Texte über Gewalt und Krieg von Heiner Müller in einem schwergewichtigen Theaterabend in Berlin. Und eine große Unruhe in der griechischen Theaterszene. Dies und mehr in dieser Fazitstunde. Das Gorki-Theater in Berlin ist bekannt dafür, konsequent zeitgenössische Themen auf die Bühne zu bringen, durchaus mal als Projekt oder auch als Schwank. Heute nun ging es ein bisschen zurück in der Geschichte, in der Theatergeschichte, und zwar mit Texten von Heiner Müller über die Geschichte der Gewalt. Schlachten heißt der nun dritte Abend einer sogenannten Kriegstrilogie, die der kroatische Hausregisseur Oliver Friljic am Gorki inszeniert. Im Zentrum dieses Theaterabends steht Heiner Müllers Bearbeitung der antiken Tragödie Philoktet.
Die Toten haben einen leichten Schlaf. Sie konspirieren in den Fundamenten und ihre Träume sind es, die uns wirken. Es ist ein Kinderspiel. Papier schlägt Stein. Kein Mensch wiegt mehr als seine Akte. Tinte säuft Blut. Die Remington ersetzt die Mauser und jede Akte wird zur heiligen Schrift. Wer zählt die Toten, wenn die Gräber leer stehen?
Heiner Müller, die antike Tragödie Philoktet mit Remington und Mauser, also klaren Bezügen zum 20. Jahrhundert. Am Abend also hatte dieses Theaterstück Schlachten am Berliner Gorki Theater Premiere. Unter den Zuschauern war auch unser Kritiker Tobi Müller. Herr Müller, guten Abend.
Guten Abend, hallo Herr Rölke.
War dieser Ausschnitt, den wir da gerade gehört haben, typisch für das Denken und Schreiben von Heiner Müller, dieses Verklammern der Antike mit der Gegenwart?
Ja, obwohl das war gerade nicht aus Philoktet, sondern aus Germania 3, Gespenster am toten Mann. Also nach 1990 geschrieben, in der DDR hat er selbst Müller nicht Ulbricht und Thälmann auftreten lassen können, was er da tut. Hier spricht allerdings gleich Stalin oder eben Mehmet Yilmaz vom Gorki-Ensemble, der das Land mit geheimpolizeilichem Terror überzogen hat. Der trinkt an dem Abend, als die Wehrmacht Hitlers angreift und als er eben der Nachricht nicht traut, sie für eine Lüge hält. Wahrheit ist bekannt. Das Erste, was stirbt in jedem Krieg, vielleicht noch für unsere jüngeren Hörerinnen, Herr Rölke, Remington, das war ja eine Schreibmaschine damals. Sie ersetzt die Mauser. Mauser ist ein deutscher Waffenhersteller, bis dann das Töten auf kein Blatt Papier mehr passt mit Beginn des Krieges. Und das ist eigentlich eher so der Einstieg oder einer der vielen Einstiege in diesen Abend, der sehr viele verschiedene Müller-Texte miteinander verkreuzt. Es dauert rund eine halbe Stunde, bis dann tatsächlich Philoktet, also diese Überarbeitung der sophoklesischen Tragödie, beginnt.
Stalin, Ulbricht, die SS, Sie haben es erwähnt, bei Sophokles und bei Heiner Müller steht der Krieg um Troja ja in seiner Endphase im Mittelpunkt. Wie erzählt denn jetzt Friljic, der Regisseur, diese doch recht komplexe Dramaturgie mit gerade mal 4 SchauspielerInnen?
Er erzählt sie mal humoristisch, mal zynisch. Das liegt vielleicht ein bisschen im Auge der BetrachterIn, wie das gerade abläuft. Es dauert rund eine halbe Stunde, bis dann Philoktet anfängt. Ich hätte jetzt gedacht, dass das eher wirklich im Zentrum steht, dass er das auch gründlich miterzählt. Das ist ja komplex genug. Das ist die Tragödie von Sophokles, die, wo Müller quasi die Versöhnung abräumt, die am Schluss da stattfindet. Also Odysseus und Neoptolemus besuchen die Insel Lemnos, wo Philoktet mit dem verwundeten Fuß zurückgeblieben ist für den Krieg für Troja und sie versuchen ihn zu gewinnen für die Schlacht, weil er der Sohn von Achill ist. Und die Vorsehung hat gesagt, nur mit der Hilfe des Sohnes von Achill kann dieser Krieg gewonnen werden. Und dann hat man hier 3 Perspektiven, die sich grundlegend gegeneinander quasi antagonistisch verhalten. Wie kriegt man ihn mit einer Lüge dahin, den verwundeten Philoktet in diese Schlacht zu ziehen? Und das ist quasi das Interessante, weil das unversöhnliche Perspektiven sind. Das wird bei Friljic nur mit 2 Schauspielerinnen eigentlich erzählt, Vidina Popov und Marina Frenk, die auch ständig die Rollen tauschen. Also man muss da schon sehr textfirm sein, um da mitzuschneiden. Das geht auch sehr schnell, was da wirklich erzählt wird. Bis man so ein bisschen merkt, der Abend will eigentlich gar nicht Philoktet nacherzählen oder das Problem, was da herrscht, nämlich, dass diese Perspektiven nicht zu vereinen sind und dass es immer noch mehr Blut nach sich ziehen wird. Das ist quasi die dunkle Perspektive, die eben die Versöhnung auslässt der antiken Tragödie. Sondern dass es eher so ein Gruselkabinett der Kriegsbilder ist. Also jede Szene toppt sich dann quasi in den Gräueltaten. Wir sehen auch viele Kinderpuppen, auf die Gewehrläufe gestoßen werden. Es wird immer drastischer. Unterbrochen wird das so ein bisschen von spielerischen Spielshows, kann man sagen, wo um unsere Empathie geworben wird. Welcher Krieg verdient mehr Empathie von uns? Das wird dann sehr zynisch abgehandelt. Es gibt noch so ein zweites Zwischenspiel, wo so ein bisschen flapsig gefragt wird, habt ihr jetzt langsam langsam die Schnauze voll von Heiner Müller, wollen wir hier was anderes machen. Und dann merkt man langsam, in welche Richtung das geht. Dann wird nämlich der Irakkrieg mit dem Ukraine-Krieg verglichen auch gesagt, könnten wir uns vorstellen, die Amerikaner mit Sanktionen zu belegen. Was würde das heißen, wenn amerikanische Künstler hier nicht spielen dürfen? Da läuft Imagine von John Lennon, immer die erste, leider auch klischierteste Musikfindung, die einem in den Sinn kommt, wenn es um Krieg geht oder um Pazifismus. Und das wird dann richtig gehend ärgerlich, finde ich. Also ich meine, natürlich hat auch der Irakkrieg quasi aufgrund falscher Tatsachen stattgefunden, aber das Regime von Saddam Hussein mit der Regierungsform in der Ukraine zu vergleichen, ist schon sehr ein starkes Stück. Aber da lässt der Abend wirklich nichts aus, bevor er dann nochmal in ganz andere Heiner-Müller-Texte geht, die, wie gesagt, eigentlich eher so eine Art Geisterbahn des Horrors aufbauen. Dann auch noch flankiert von Bundesadlern als Schilder sozusagen. Also die deutsche Kriegsschuld, wenn man möchte, wird da auch verlängert. Wenn man böse sein möchte, könnte man das auch so nennen, dass Deutschland als Kriegstreiber in dargestellt wird. Also es wird eigentlich immer ein bisschen hanebüchener im Verlauf des Abends und man fragt sich am Ende doch auch ein bisschen, was jetzt hier ganz genau beklatscht wird. Vielleicht ist das, wir kennen es, Frilitsch ist ein sehr drastischer Regisseur, auch Absicht, aber also irritiert hat es mich schon.
Nur noch die finale Frage, die vielleicht entscheidende Frage, Herr Müller. Können Sie diesen Theaterabend denn ja auch jemandem empfehlen, trotz Ihrer Vorbehalte empfehlen, jemandem empfehlen, der nie im Leben ein Heiner-Müller-Seminar besucht hat?
Ja, das ist bei Heiner Müller immer so die Sache. Die Sprache ist ja eigentlich gar nicht kompliziert, die ist einfach, die Bezüge sind aber sehr dicht. Das muss man schon einiges können. Das wird bei Philoktet quasi unmöglich, dem zu folgen, auch weil die Figuren ja sehr schnell untereinander auch wechseln. Also ohne Textkenntnis läuft da gar nichts. Aber ich glaube, das ist eben gar nicht das, was Frilitsch will. Er will gar nicht Heiner Müller quasi in die Tiefe bohren. Er nimmt ihn einfach, um möglichst drastische Bilder zu produzieren. Dafür braucht man jetzt nicht wirklich eine Vorkenntnis, würde ich sagen. Von daher nein, man braucht kein Heiner-Müller-Seminar. Wenn man quasi durchsteigen möchte, was Frilitsch damit verpasst hat, braucht es allerdings dann doch sehr viel Vorbildung.
Oliver Frilitsch inszeniert am Berliner Gorki-Theater Schlachten nach Texten von Heiner Müller. Vielen Dank, Tobi Müller.
Danke auch.
Gestern haben wir hier im Fazit über die drohende Orbanisierung in Griechenland gesprochen, also ein Abbau von demokratischen Strukturen, vergleichbar mit der Entwicklung eben in Ungarn. Eine Veranstaltung war das der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Kulturwissenschaftlerin Margarita Zomu hat an dieser Veranstaltung teilgenommen und sie hat in unserer Sendung berichtet von der zunehmenden Polizeigewalt, vom Druck auf kritische Journalistinnen, von der Unruhe in der Kulturszene.
Die Kunst und Kultur ist im Moment wirklich auf den Barrikaden. Sie können aber auch nicht anders. Also meine Kolleginnen, Professorinnen an den Kunsthochschulen sind geschlossen zurückgetreten aus ihren Jobs, geschlossen gekündigt. Es sind mehrere Theater besetzt in Athen. Sie müssten sich vorstellen, als würden hier in Berlin die Volksbühne, die Schaubühne, das Hauherbell am Ufer und das Gorki besetzt sein.
Die Kulturwissenschaftlerin Margarita Zomu gestern in Fazit. Wir wollen das Thema jetzt aufgreifen, vertiefen und uns ein paar Eindrücke schildern lassen aus der griechischen Theaterszene. Porthromos Tsinikoris ist Autor, Regisseur, Schauspieler, Dramaturg. Er arbeitet viel in deutschen und in griechischen Theatern. Ihn begrüße ich jetzt in Athen. Guten Abend, Herr Tsinikoris.
Guten Abend aus Athen.
Sie haben gerade eine ganze Zeit an den Münchner Kammerspielen gearbeitet und sind jetzt seit ein paar Tagen wieder zurück in Griechenland. Welche Themen beschäftigen denn Ihre Kolleginnen und Kollegen? In welcher Stimmung haben Sie sie denn angetroffen?
Seit Ende Dezember wird hier in Griechenland in der hiesigen Kulturszene über einen Präsidialerlass gesprochen, das von der Regierung Ende des Jahres abgesegnet wurde und das besagt, dass die künstlerischen Studienabschlüsse mit normalen Schulabschlüssen gleichzusetzen sind. Das hat natürlich bei der ganzen, nicht nur bei einem großen Teil, sondern bei der ganzen künstlerischen Szene für einen Aufruhr gesorgt und seitdem gibt es Demonstrationen. Von Seiten der Künstlerinnen gibt es Besetzungen in griechischen Theatern und das geht jetzt so schon seit 2,5 Monaten so. Der Premierminister Kyriakos Mitsotakis hat sich auch angeschaltet und hat Künstlerinnen und Professorinnen von den Schauspielschulen, den Regieschulen, den Tanzschulen des Landes zu sich eingeladen, ins Büro zusammen mit Anwälten. Es sah danach aus, als ob dieser Präsidialerlass umgeschrieben werden würde, wurde er aber nicht. Seitdem gibt es eine Funkstelle von Seiten der Regierung. Schon seit über 35 Tagen.
Was würde das denn bedeuten? Welche Auswirkungen hätte das denn ganz konkret für die Theatermenschen, die dort arbeiten?
Naja, die Auswirkungen sind nicht nur für Theatermenschen, sondern auch für Schauspielstudierende, sondern auch für Tanzstudierende, Musikstudierende, also alles, was mit Kunst zu tun hat und nicht offiziell ein Hochschulabschluss ist, sondern ungefähr ein Berufsschulabschluss war, wird ein Schulabschluss. Das hat natürlich Auswirkungen auf das Gehalt, dass diese Menschen dann bekommen würden bei ihrer nächsten oder ihrer hiesigen Arbeitsstelle, weil sie dann nur als Schulabschlüsserinnen gesehen werden und natürlich bei ihren Wünschen zu einer Fort- oder Weiterbildung.
Kann man denn insgesamt sagen, Herr Zinikoris, dass das ein Ausdruck ist einer mangelnden Wertschätzung von Künstlerinnen und Künstlern?
Ja, total. Also man kann das sagen und vor allem kann man das auch durch diese einmonatige Funkstille der Regierung besagen, die irgendwie auch dazu geführt hat, dass die Besetzungen in den Nationaltheatern oder in den Schauspielschulen so langsam aber sicher aufhören. Die Menschen in diesen Besetzungen haben das Gefühl, wir haben gerade keinen offiziellen Gesprächspartner, weil das Land befindet sich in einer Vorwahl-Atmosphäre-Situation. Es wurden Wahlen noch nicht angekündigt. Der Premierminister hat Mitte Mai oder Anfang Mai oder Ende Mai vorgestern im Fernsehen angekündigt. Also er will noch nicht ankündigen, wann die Wahlen sein sollen, weil was dazwischen passiert ist, ist, dass wir am 1. März eine tragische Zugkatastrophe im Land hatten.
Ich glaube mit 57 Toten.
Genau, das ist natürlich dann keine Stimmung, in der man dann Wahlen betreiben will. Und seitdem gibt es noch weniger Leute im Fernsehen, die über Politik sprechen oder sogar über diese Besetzungen und die ganze Künstlerinitiativen, die sich formiert haben und die immer noch weitergehen. Und weil es niemanden in diesem Land gibt, der sich mit diesem Thema befassen will, hören auch mittlerweile die Besetzungen in den Theatern auf. Die Studierenden gehen zurück in ihren Tanz-, Regie-, Musikklassen, weil es niemanden gibt, mit dem man sprechen kann.
Ist denn dieser Protest in der Theaterszene, der so ein bisschen bröckelt, wie Sie es beschreiben, Herr Zinikoris, ist denn dieser Protest in die Öffentlichkeit gedrungen? Ist diese Unruhe, die Unzufriedenheit irgendwie ein gesellschaftspolitisches Thema?
Man konnte sehen, dass nicht nur jetzt junge Leute auf die Straße gegangen sind, die um ihr Studium oder um ihr Diplom bangen, sondern auch, sie hatten auch die Unterstützung auf den Straßen von Menschen, Künstlerinnen, die sehr erfolgreich sind. Also von Leuten, die irgendwie aus dem Fernsehen sehr bekannt sind, aus dem Kino, von den großen Bühnen der Stadt und des Landes. Und diese Menschen haben natürlich auch eine Präsenz im Fernsehen. Und dann wird das Thema natürlich viel weiter verbreitet, als wenn nur irgendwie 20, 30 Leute einer Schauspielschule auf die Straße gehen oder eine Schule besetzen.
Ein bisschen so etwas wie Normalisierung stellt sich jetzt ein, so wie Sie es schildern in der Theaterszene. Bedeutet das für Sie ganz konkret, Herr Zinikoris, dass Sie Ihre Arbeit, jetzt Ihre Theaterarbeit, wie bisher in den üblichen Abläufen fortsetzen können?
Ich muss dazu sagen, dass ich einer der Professorinnen gewesen bin, des Nationaltheaters, also der größten und berühmtesten Regie- und Schauspielschule des Landes. Ich bin einer der Professorinnen gewesen, die zurückgetreten sind. Und das am 8. Februar, weil ich an diesen Kampf dieser jungen Menschen geglaubt habe und weil ich geglaubt habe und immer noch glaube, dass sie recht haben mit ihrem Kampf und ihrem Weg auf der Straße. Und da sie jetzt seit einem Monat keinen offiziellen Gesprächspartner haben in der Regierung und wie gesagt, sich keiner dafür interessiert, haben sie mit der Besetzung des Nationaltheaters oder eines der zwei Gebäude des Nationaltheaters aufgehört und wollen wieder zurück in die Schauspielschule und in die Regieschule. Und jetzt stellt sich auch für mich die Frage, was macht man dann in so einer Situation? Es ist eine ideologische und es ist auch eine ethische Frage, wie kann ich jetzt wieder zurück, wenn ich schon einmal zurückgetreten bin.
Wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Zinikoris, dann sind Ihre Mittel aber irgendwie in dieser Vorwahlkampfsituation begrenzt?
Also ich würde mal sagen, dass was Studierende und Professorinnen und Künstlerinnen und so weiter und so fort jetzt in diesen Tagen anerkennen müssen, ist nicht, dass sie verloren haben, sondern dass das die Realität im Lande ist. Also wir müssen auch ein bisschen Realpolitik betreiben, leider. Also wenn es niemanden gibt, mit dem ich mich an einen Tisch setzen kann und mit dem ich diskutieren kann, wie wir diesen Erlass jetzt verändern oder streichen können, dann macht es keinen Sinn, dass zum Beispiel die Studierenden ihr ganzes Jahr verlieren, also ihr ganzes Studienjahr verlieren und ab September nochmal von vorne anfangen, falls sie wieder von vorne anfangen wollen, nur weil der Kulturministerin jetzt irgendwie nicht da ist. Dann gehen wir zurück, wir studieren, wir machen unsere Klassen, wir konzentrieren uns weiterhin auch auf den Kampf. Also wenn er dann weitergehen würde, wenn die Wahlen dann vorbei sein werden und wenn es dann eine neue Regierung geben wird. Und dann geben wir wieder ein neues Rendezvous auf den Straßen. Aber bis dahin, ich glaube, niemand sollte jetzt mit dem Leben und mit den finanziellen Mitteln von Studierenden spielen.
Der griechische Regisseur, Schauspieler, Autor, Dramaturg, Professor Prodromos Tsinikoris. Ich danke Ihnen und einen schönen Gruß nach Athen. Guten Abend.
Ich danke Ihnen und einen schönen Gruß nach Berlin.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Design aus der DDR. Auch heute noch wird bei diesem Thema meist die deutsch-deutsche Konkurrenzsituation mitgedacht. Im Westen der kapitalistische Überfluss, im Osten die sozialistische Mangelwirtschaft. Viel sinnvoller ist es, das DDR-Design im osteuropäischen Zusammenhang zu betrachten. Und genau das bietet jetzt eine Ausstellung im Berliner Kunstgewerbemuseum. Mitgewirkt haben dabei rund ein Dutzend Kuratorinnen aus den sozialistischen Ländern vom Baltikum bis nach Ex-Jugoslawien. Retrotopia, Design for Socialist Spaces ist der Titel der Ausstellung. Marietta Schwarz ist in diesen historischen Designraum eingetaucht.
Sie funkeln, sie glänzen, sie sind aus Metall, Kunststoff, Glas. Dreidimensionale Raumteiler oder abgehängte Decken, wie sie in Hotels und Restaurants installiert wurden, Möbelsysteme, Topfgarnituren, UFO-Architekturen.
Was ist sozialistisches Design und was ist kapitalistisches Design? Könnte man auf die kurze Formel bringen, kapitalistisches Design ist gleich Konsumverstärker und sozialistisches Design geht vom Menschen aus, möchte für die wahren sozialen und menschlichen Bedürfnisse etwas entwickeln, in der Theorie.
Sagt Claudia Banz, Chefkuratorin der Ausstellung. In der Praxis wurde natürlich nicht jede Vision für den sozialistischen Neuanfang realisiert. Ein frühes Beispiel stammt aus dem Jugoslawien der 50er Jahre. Messepräsentation für eine moderne, erschwingliche Wohnung. Küche, Klappstuhl aus Holz, es gibt Ecken und Kanten wie beim Bauhaus. Es fängt also alles schlicht und minimalistisch an mit den Retrotopien nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber das Faszinierende, teilweise Überwältigende dieser Ausstellung sind die gestalterischen Wege, die in den folgenden Jahrzehnten von den Wurzeln des Bauhauses wegführen. Zu raumhohen, organisch geformten Glasstelen, die unter LSD-Einfluss entstanden zu sein scheinen, oder zu Sitzlandschaften aus Kunststoff wie aus dem Star Trek-Universum. Aber nein, wir sind ja im Osten. Es ist gestalteter Fortschrittsglaube, auch wenn er schon bald zu bröckeln anfängt, sagt Florentine Nadolny, die den Beitrag aus der DDR kuratiert hat. Plakatentwürfe für die Weltfestspiele der Jugend 1973 in Regenbogenfarben.
Die Utopie-Erwartung, die man gegebenenfalls in den 50er Jahren hatte, im Aufbau einer neuen Gesellschaft oder in den 60er Jahren im Sinne eines wissenschaftlich-technischen Fortschritts, der Mensch gestaltet die Welt, die fängt natürlich mit Ende der 60er an und Anfang der 70er an zu kippen. Auch international, ne? Club of Rome beispielsweise, also dieser reine moderne Glaube wird verabschiedet und das gilt auch für die DDR. Es gibt ein Versprechen eines besseren Sozialismus, der aber kurz darauf im Grunde nicht mehr eingelöst wird.
Was in welchem der sozialistischen Bruderländer entstanden ist, spielt in der Ausstellung erst beim zweiten Hingucken eine Rolle. Vielmehr treten die Ländersektionen miteinander in einen Dialog, so wie die Arbeit der Gestalter auch international vernetzt war. Erst beim Blick ins Booklet erschließen sich dann die Geschichten unter der Oberfläche. Zum Beispiel die zur raumhohen Installation Weltraumfantasie von 1965 des litauischen Künstlers Algimantas Stoškus, der sein Handwerk in Belarus erlernte. Elemente aus farbigem Gussglas entfalten eine geradezu sakrale Wirkung. Die Kuratorin Caroline Jakaita nickt.
The church was restricted.
Die Glaskünstler, sagt sie, entstammten ja einer kirchlichen Tradition und Kirche war damals in Litauen im Untergrund. Und dieser kosmische Raum, der hier beschrieben wird, war in ihrer Vorstellung ein freier Denkraum.
You could feel free. That was not restricted by any Soviet regime etc. etc.
Tradition und Handwerk spielen bei vielen anderen Projekten eine wichtige Rolle, obwohl jedoch alles in die Zukunft weisen sollte. Ein Foto zeigt Frauen in Trachtenkleidern, die ein hochmodernes Gerät präsentieren. Die futuristische Flughafen-Lounge in Bratislava zum Empfang von Staatsgästen sieht so aus, als würde James Bond hier gleich einen Martini bestellen. Wand, Decke und Boden gehen nahtlos ineinander über. Es ist ein Entwurf, der eigentlich auf der Wahl moderner Materialien wie Edelstahl und Kunststoff basiert. Die Mangelwirtschaft zwang die Gestalter dann aber zu einem handwerklichen Holzfake, erzählt die Kuratorin Klara Preschneiderowa.
Man hat schon versucht, da irgendwie so das Kompromisse zu machen, wo es möglich war, das zu nehmen, was man wollte, wo es nicht möglich war, musste man wirklich Handwerker beauftragen, die dieses Hightech dann nachgebastelt haben.
Es sei ein Experiment gewesen, so viele Kuratorinnen aus verschiedenen Ländern ins Boot zu holen, sagt Claudia Banz. Aber es scheint, so ihre Beobachtung, gerade jetzt viel Interesse an dieser Epoche des Aufbruchs, aber auch der Improvisation zu geben. Kein Wunder, in einer Zeit, die zu wenig Optimismus einlädt. Gerade deshalb ist diese Ausstellung eine Empfehlung. Visionen zu haben lohnt sich immer, selbst wenn es nur zu einer Zeichnung oder einem Prototypen kommt. Auch der aus heutiger Perspektive nicht gerade visionäre hölzerne Klappstuhl war eben einmal Teil einer jugoslawischen Wohnutopie und wurde schließlich millionenfach produziert.
Retrotopia, Design for Socialist Spaces im Berliner Kunstgewerbemuseum zu sehen bis Mitte Juli. Marietta Schwarz berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Erstmals ist ein katholischer Bischof in Deutschland im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal in der Kirche zurückgetreten. Der Papst habe den Amtsverzicht des Osnabrücker Bischofs Franz Josef Bode angenommen, teilte der Vatikan mit. Aus Rom Anna Giordano.
Der Vatikan gab für die Annahme des Rücktrittsgesuchs zunächst keine Gründe an. Schon seit einiger Zeit stand der Osnabrücker Bischof wegen seines Umgangs mit Missbrauchsfällen in der Kritik. Der Norddeutsche Betroffenenrat hatte deshalb im Dezember den Vatikan eingeschaltet und kirchenrechtlich Anzeige gegen Bode erstattet. Zur Begründung hieß es, Bode habe einen Fall von sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige als Beziehung deklariert. Seine Haltung sei mehr Täter- als opferorientiert. Bis zuletzt hatte Bode noch mitgeteilt, nicht zurücktreten zu wollen.
Außerdem wurde bekannt, dass der Vatikan knapp 4 Jahre nach dem Erlass schärferer Maßnahmen gegen Missbrauch nun erweiterte Regeln bekannt gegeben hat. Im Zentrum des früheren Erlasses stand die Meldepflicht für Fälle sexuellen Missbrauchs. Sie galt aber ausschließlich für Kleriker und Ordensleute. In der aktualisierten Fassung wurden nun auch Laien hinzugefügt. Außerdem wird die Einrichtung neuer Stellen und Ämter angeordnet, um Meldungen über Missbrauch entgegenzunehmen. Der Intendant der Deutschen Welle Limburg hat sich zu den geplanten Einschnitten bei dem deutschen Auslandssender geäußert. Dem Berliner Tagesspiegel sagte Limburg, von den jetzt eingeleiteten Kürzungsplänen seien vor allem die Redaktionen Sport und Kultur betroffen. Es handle sich nicht um einen Kahlschlag, so schmerzlich die Maßnahmen für die Betroffenen auch seien. Für die Betroffenen werde man nun versuchen, Lösungen innerhalb des Hauses zu finden. Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass der deutsche Auslandssender im kommenden Jahr im Zuge der digitalen Transformation 20 Millionen Euro einsparen muss. Rund 100 Vollzeitstellen sollen bis Jahresende vor allem in Berlin und Bonn wegfallen. Die Flutkatastrophe an der Ahr im Juli 2021 hat auch rund 50 archäologische Fundstellen beschädigt oder zerstört. Das Mitgefühl für die 134 Todesopfer stehe an erster Stelle, heißt es im aktuellen Heimatjahrbuch des Kreises Ahrweiler. Doch gäbe es auch Herausforderungen für die Archäologie. Experten zufolge sind meist Fundstellen und Denkmale der Neuzeit betroffen. Der kommissarische Leiter der Landesarchäologie Koblenz, Joost, sagte der Nachrichtenagentur dpa, die Römer seien bei der Besiedlung des Ahrtals vorausschauender gewesen als spätere Generationen. Fast immer hätten sie ihre Gutshöfe erhöht am Hang gebaut. Die Flut habe die Überreste dieser Bauten nicht erreicht. Das Finale des Eurovision Song Contests wird zum ersten Mal live in britischen Kinos gezeigt. Den Organisatoren zufolge soll das gemeinsame Erlebnis des ESC auch zum Mitsingen anregen. Tickets für die Übertragung in mehr als 500 Kinos sind laut BBC ab Montag erhältlich. Der ESC-Veranstalter, die European Broadcasting Union, bestätigte derweil, dass die Show zum zweiten Mal in Folge auf TikTok gestreamt wird. Großbritannien war für die letztjährige Gewinnerin des Wettbewerbs die Ukraine eingesprungen. In Kiew ist eine Ausrichtung wegen des russischen Angriffskriegs derzeit nicht möglich.
Die Mythologie ist ein großer kultureller Schatz. Mythen sind unendlich vielfältig, anregend für Künstler quer durch die Jahrhunderte. Etwas anders ist das mit Verschwörungsmythen. Da kippt der Begriff ins Unseriöse, ins Spinnerte. Eigentlich ist es ja ein naheliegender Gedanke, sich mit den Mitteln der Operette künstlerisch diesem Phänomen Verschwörungsmythos zu nähern, mit Heiterkeit und vor allem mit einer guten Portion Gelassenheit. Die Operette als Gegenwelt, das ist das Stichwort für den Komponisten Moritz Eggert. Am Abend wurde seine Operette Die letzte Verschwörung an der Volksoper Wien uraufgeführt. Und in unserer Sendung Tonart hier im Deutschlandfunk Kultur hat Eggert erklärt, was ihm diese Gegenwelt bedeutet.
Natürlich verstehe ich schon auch, dass die Operette ja immer so ein bisschen eine Gegenwelt darstellt zu dem, was wir jetzt so als normale Oper assoziieren, was eher mit gewichtigen Themen, sehr ernst, sehr schwer und gerade so in der zeitgenössischen Musik meistens auch sehr abstrakt, eher emotionsfremd vielleicht. Ja, also da geht es selten um irgendwie Figuren, die man nachvollziehen kann oder mit denen man sich wirklich identifizieren kann. Und da die Operette immer so ein bisschen diese Sehnsuchtswelt ist, finde ich den Titel dafür eigentlich ganz gut, weil ich das absolut möchte, dass wir auch Themen von heute auf der Bühne haben, weil das früher auch immer so war. Also immer dann, wenn es zu erhaben wird und zu abgehoben wird, dann bricht die Operette da ein und zeigt so ein bisschen die Gegenwelt. Und das ist auch wirklich der Versuch, in diesem Stück das zu tun.
Sagt der Komponist Moritz Eggert. Hier hören wir, wie seine Oper beginnt.
Guten Abend, liebe Diverse und Nicht-Diverse. Ich bin Ihre Oper. Wenn Sie die Version Quant genießen wollen, drücken Sie bitte die 1. Wenn Sie die Version Lara genießen wollen, drücken Sie bitte die 2. Wenn Sie... Sie haben die Option Version Quant mit gesprochenen Handlungszusammenfassungen gewählt. Wenn Sie die Optionen während der Vorstellung ändern wollen, drücken Sie bitte die Raute-Taste und sagen den Code auf, der Ihnen jetzt eingeblendet wird. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Die Vorstellung kann nun beginnen. Lehnen Sie sich zurück. Entspannen Sie sich. Audiokommentar an. In einem Fernsehstudio endet gerade die Werbepause der Talkshow Immer wieder Mittwochs.
So also beginnt die Operette Die letzte Verschwörung von Moritz Eggert. Die Uraufführung am Wiener Volkstheater hat für Fazit Miriam Damev beobachtet. Sie ist jetzt zugeschaltet. Frau Damev, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend aus der Wiener Volksoper.
Gut gelaunte Menschen im Chor haben wir da gehört in diesem kurzen Ausschnitt. Und es stellt sich natürlich die Frage, was passiert immer wieder mittwochs?
Immer wieder mittwochs ist der Name der Talkshow, deren Moderator eben dieser Friedrich Quandt ist. Die ganze Geschichte wird ja aus der Perspektive von Friedrich Quandt erzählt, der eben immer wieder mittwochs, also jeden Mittwoch, diese berühmte Talkshow hat und mit der Zeit aber immer mehr in die dunkle Welt der Verschwörungstheorien abdriftet. Und den Sprecher, den wir gerade gehört haben, das ist der Komponist selbst, nämlich Moritz Eggert fungiert als Erzähler aus dem Off. Das heißt, er kommentiert die Geschichte, vor allem wenn es Szenenwechsel gibt, hört man ihn, er ordnet das Ganze ein und spricht quasi als Stimme Friedrich Quandts.
Ist denn dieser Friedrich Quandt im Endeffekt eine ulkige oder in seiner Verblendung auch eine tragische Figur bei Moritz Eggert? Wie sieht der Komponist diesen Friedrich Quandt?
Ich würde sie nicht ulkig nennen, weil er sich ja auch nicht über ihn lustig macht. Er ist natürlich eine komische Figur, zugleich aber auch eine tragische Figur, weil man im Laufe dieser knappen 2,5 Stunden auch den Abstieg dieses einst so erfolgreichen Talkshow-Moderators beobachtet, der am Schluss eigentlich nicht mehr weiß, wohin er soll, was ist jetzt wahr, was ist Traum, was ist Realität. Und es ist so, dass er am Ende eigentlich alles verliert. Er verliert seinen Job, er verliert seine Familie Und ich würde ihn eher als tragikomische Figur einordnen.
Wir wollen jetzt noch ein kurzes Musikbeispiel hören, aus dem hervorgeht, wie Moritz Eggert komponiert. Und zwar hören wir da ja einen Bundeskanzler, der auftritt und seinem Volk etwas erklärt.
Ein Traum ist wahr geworden, liebe Gäste. Heute Abend werden die Weichen gestellt.
Bravo, bravo, rufen da die Bürger. Ist dieser Ausschnitt, den wir da gerade gehört haben, Frau Dameff, ist das charakteristisch für Moritz Eggert, für dieses Werk?
Das ist absolut charakteristisch. Man hört ja fast schon ein bisschen Ravels Bolero herausschimmern. Und es ist tatsächlich so, dass da Eggerts ganz, ganz typischer Stil herauskommt, dieser eklektische Stil, diese perfekte Mischung von Formen und Stilen. Also er verwendet, es gibt Arien, es gibt Chorpassagen, es gibt viele, viele musikalische Zitate, elektronische Musik, zum Beispiel UFO-Sounds der 80er Jahre. Es gibt opulente Zwischenmusiken, bombastischen Orchesterklang, aber auch sehr elegische Arien. Und das Ganze ist wirklich ganz phänomenal zusammengeführt.
Inszeniert hat die Uraufführung die Niederländerin Lotte de Beer. Sie ist die Direktorin der Wiener Volksoper. Wie bringt sie denn diesen Plot auf die Bühne? Hat sie da starke szenische Ideen?
Ja, also man muss dazu sagen, dass Eggert per se schon ein wirklich fantastisches Gespür für Theatralik und Timing hat. Er hat ja auch das Libretto geschrieben. Das kommt der Regie natürlich zugute. Lotte de Beer bringt das sehr spielerisch und sehr kreativ und aufregend auf die Bühne. Sie benutzt eine Drehbühne, auf der sozusagen die verschiedenen Orte dargestellt werden. Es gibt viele dreidimensionale Elemente, Videos und man wechselt so zwischen Hyperrealität und Surrealität. Und das ist wirklich ganz großartig gelöst auf der Bühne.
Das klingt insgesamt szenisch sehr spannend. Jetzt bin ich natürlich neugierig, wie Sie die Aufführung musikalisch bewerten. Frau Dameff, Stephen Sloan hat dirigiert. Wie hat er das gemacht?
Stephen Sloan hat das sehr, sehr gut gemacht. Man muss ja sagen, dass Moritz Eggerts Partitur nicht ganz einfach ist. Eben aufgrund dieser verschiedenen Stimmungen. Es ist sehr illustrative Musik. Und da muss man die richtige Balance im Orchester finden, auch um die Sänger auf der Bühne nicht zu übertrumpfen. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht, die Balance zwischen Orchestergraben und Bühne herzustellen.
Ihr Fazit, Frau Dameff, ist das ein Abend, der unmittelbar zündet? Das wäre ja für zeitgenössisches Musiktheater ziemlich ungewöhnlich.
Es ist definitiv ein Abend, der zündet. Es ist ein gnadenloser, parodistischer Ritt durch die Welt der Verschwörungstheorien samt dazugehöriger Klischees. Wir kennen das ja alles aus unserem Alltag. Und es tut einfach wahnsinnig gut, mal ordentlich darüber zu lachen. Operette, ob es eine Operette ist, wage ich tatsächlich zu bezweifeln. Allein schon formal, weil es ja keinen einzigen gesprochenen Dialog gibt, aber die Idee, ein Stück im Sinn der Operette zu komponieren, das ist ihm ganz gut gelungen.
Die letzte Verschwörung, eine Mythenoperette von Moritz Eggert, so nennt er das, uraufgeführt an der Wiener Volksoper. Miriam Dameff hat für Fazit diese Aufführung gesehen. Ich danke Ihnen. Guten Abend nach Wien.
Dankeschön. Auf Wiederhören.
Das größte Festival des österreichischen Films findet in Graz statt und hat den schönen, einfachen Titel Die Diagonale. Es ist eine Art Klassentreffen der österreichischen Filmbranche. Eine Woche lang werden neue Produktionen aus allen Sparten gezeigt. Morgen geht das diesjährige Festival zu Ende. Zurück aus Graz ist unser Filmexperte Patrick Welinski. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Zum letzten Mal haben Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber dieses Festival geleitet. Wie hat denn das Leitungsduo diese Diagonale die vergangenen Jahre geprägt?
Ja, sie haben dieses Festival wirklich zu einem Forum dieser Filmbranche gemacht, das offen ist für jegliche Art der Diskussion. Zum einen kann man hier wirklich die ganze Breite des österreichischen Filmschaffens betrachten, vom Experimentalfilm bis hin zu den großen bekannten Autoren Filmern. Dabei kann man sich auch die Frage stellen, was macht dieses österreichische Kino gerade aus? Welche Geschichten werden hier erzählt? Aber was die beiden ganz besonders auszeichnet, das ist eine Form von Politisierung. Und gerade ihre Eröffnungsreden, wenn das Festival eröffnet wird, sind legendär. Da packen sie den Finger immer in die Wunde, sprechen auch ganz direkt politische Player aus Wien an, den Kanzler, alles mögliche. Sie haben vor nichts Angst, was besonders ist, weil in Deutschland hören wir solche politischen Reden nie, wenn Festivals eröffnet werden. Und ich konnte Sebastian Höglinger fragen, wieso ihm das überhaupt wichtig ist.
Die Filmbranche hat einen hohen Anspruch an Statements seitens des Festivals und da ist aber schon wieder ein gefährliches Wort gefallen, weil Statements sind ja dann auch schnell wieder nur Plattitüden. Aber wir haben uns von Anfang an gedacht, in unserem ersten Jahr schon, so damals vor 8 Jahren, dass wir dieses Forum einfach nutzen wollen, weil man hat selten die Möglichkeit, ein dermaßen breit aufgestelltes Publikum zu adressieren, weil hier trifft tatsächlich die Filmbranche auf die Politik und auch auf Innenstadtkaufleute und so weiter. Also es ist die Kinovorstellung im Jahr, wo man wahrscheinlich das breiteste Publikum adressieren kann und hier einfach auch ein bisschen die Finger auf die Wunden halten muss.
Und die große Wunde dieses Jahr hieß gesellschaftliche Spaltung und auch die Frage, welche Rolle das Kino dabei spielen kann und ihre Antworten, das war ein Plädoyer für die Grautöne, dass man es vielleicht gar nicht so direkt beantworten kann.
Im Kontrast zu Deutschland hat das vergleichsweise kleine Österreich ja nur begrenzte Möglichkeiten. Wie steht es denn um die österreichische Filmbranche überhaupt, Herr Belinski?
Ja, um auf Ihre Frage direkt zu antworten, man muss sagen, Sie machen das Beste draus. Ich muss sagen, gerade in den letzten 2 Jahren, wenn ich auf den internationalen Filmfestivals unterwegs bin, ich sehe mehr österreichische Filme in den Wettbewerben der großen Festivals, aber auch in den Nebenreihen als deutsche Produktion. Und das ist schon erstaunlich, wenn man betrachtet, dass das wirklich ein kleines Land mit einer überschaubaren Zahl an Regisseurinnen und Regisseuren ist. Und was man dazu sagen muss, ist, dass eine Branche ist, die sich immer wieder fragt, können wir noch etwas anderes erzählen? Also ich schätze sehr den Mut des österreichischen Kinos. Also wir haben diese internationale Anerkennung, die sehr groß ist. Auf der anderen Seite ist das auch eine Branche, die in den letzten Monaten erschüttert war von 2 großen Skandalen. Das eine ist der Fall Florian Teichtmeister. Das andere ist der Fall Ulrich Seidel, wo dessen Arbeitsmethoden in der Kritik standen durch einen Spiegelartikel. Auch das hat diese Filmbranche erschüttert. Das war eigentlich Thema Nummer 1 dieses Jahr in Graz. Aber auch da merkt man wieder, sie versuchen Kraft zu schöpfen daraus, sich neu zu positionieren.
Jetzt sollten wir natürlich auch über Inhalte sprechen, über die Themen. Welche Geschichten erzählt denn das österreichische Kino?
Man muss vorsichtig sein, als Deutscher nicht zu sehr zu romantisieren. Aber es stimmt schon, dass das österreichische Kino, der Film, sich häufig in den Wald traut, in den Keller, also in das Düstere, in das Dunkle, das Böse in uns sucht. Und ich will einen Film nur vielleicht rausnehmen, der mir sehr gefallen hat. Family Dinner von Peter Hengel. Der nimmt den ganzen Diätenwahn in unserer Gesellschaft so ein bisschen unter der Lupe des Horrorfilms raus. Und wenn wir uns fragen, ja, Diätenwahn, Diätguru, das sind ja schon so Worte, die etwas Grauenvolles in sich tragen. Und Peter Hengel erzählt von einem dicken Mädchen, das abnehmen möchte bei seiner Tante, die ein großer Diätguru ist. Und dann merkt sie in dieser Osterwoche, in der ganze Film spielt, hier kommen ganz brutale Dinge auf den Tisch, also gar nicht so das gute Essen. Und das fand ich schon sehr kreativ, wie man hier den Horror aus uns heraus, aus der Mitte erzählt. Ne? Ich war nicht so sehr der Mythos, sondern vielmehr der Horror ist in uns und das prägt das österreichische Kino.
Die Retrospektive dieses Festivals in Graz war der Schauspielerin Marisa Mell gewidmet und sie wurde als Grazer Sophia Loren bezeichnet. Wieso wollte denn das Festival diese Schauspielerin ja wiederentdecken?
Wiederentdecken ist das Stichwort, denn diese Frau war Ende der 60er Jahre ein Weltstar. Sie war auf Covern, auf japanischen Zeitungen, sie war in Südafrika bekannt und heute kennt sie keiner mehr. Dabei hat sie am Max-Reinhardt-Seminar studiert, unter anderem mit Senta Berger in einer Klasse. Das war schon auch eine Frau, die ein bestimmtes, auch häufig ignoriertes Kapitel des europäischen Kinos beleuchtet hat. Vor allem das Genre-Kino, nicht wahr? Horrorfilme, aber auch so in den 60er Jahren sexuell anzügliche Kriminalfilme. Da war sie auch immer in der Hauptrolle. Sie spielte mit Marcello Mastroianni, Alain Delon, Michel Piccoli. Also sie war ein Star des europäischen Kinos, interessanterweise nie des österreichischen Kinos. Und ich hatte das Gefühl, man möchte ihr das jetzt nochmal eine Bühne geben, die man ihr zu Lebzeiten leider nie gegeben hat.
Das Graz Museum hat ihr auch eine Ausstellung gewidmet, Magic Marisa. Wie wird sie denn dort dargestellt, diese Schauspielerin?
Ja, das ist interessant, weil wir hier eine Frau kennenlernen, deren Karriere, als sie Mitte 30 war, vorbei war. Und sie wurde immer festgeschrieben als dieser sexy, erotische Vamp. Und es war eine Frau, die aber immer gesagt hat, ich kann aber gut schauspielern. Ich war am Max-Reinhardt-Seminar, das muss was bedeuten. Also eine Frau im Kampf um Anerkennung, die ihr immer verweigert worden ist. Und das kann man hier mit Weggefährten nochmal nachstudieren. Unglaublich viele Bilder und Texttafeln. Also es ist eine sehr vielfältige, wunderschöne Ausstellung, die nochmal gezeigt hat, begeistert, wie viele Rollen diese Frau eigentlich spielen konnte. Und ich bin sehr froh, dass in ein paar Wochen auch in Wien eine große, umfassende Retrospektive stattfindet. Denn ich glaube, wir können alle diese Hausaufgaben machen und Magic Marisa nochmal kennenlernen.
Das Filmfestival, die Diagonale in Graz mit der Präsentation und der Diskussion österreichischer Filmproduktion. Für uns beobachtet und eingeordnet von Patrick Welinski. Dankeschön.
Sehr gerne.
Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Klaus Pokatzki.
Journalisten konzentrieren sich immer darauf, was andere Journalisten schreiben. Das sagte der amerikanische Schauspieler John Malkovich im Interview mit der Süddeutschen Zeitung und beschrieb damit brillant die Aufgabe des Kulturpressebeschauers. Lesen Sie Theaterkritiken? Fragte die Tageszeitung Die Welt. Ich lese fast alle Kritiken, antwortete der Schauspieler Lars Eidinger. Manchmal bitte ich meine Frau, sie vorher zu lesen, um mir zu sagen, ob ich sie lesen sollte oder besser nicht. Es kann einen Grad an Verletzung hervorrufen, der dann lange nachhallt. Und das kann einen, der auf der Bühne sein Bestes gegeben hat, dann schon mal in eine Krise stürzen. Sicher gibt es in der Welt immer Krisen, lasen wir in der Neuen Zürcher Zeitung. Ich glaube aber doch, dass wir uns in einer außergewöhnlichen Situation befinden, meinte der Musiker Herbert Grönemeyer. Ich habe selber zwei Freunde durch Corona verloren und nun auch noch der Krieg in der Ukraine, die Revolution in Iran, das Erdbeben in Syrien und der Türkei. Und kumulierend kommt noch die drohende Klimakatastrophe dazu. Durch die Feuilletons hat sich natürlich auch in der zurückliegenden Woche vor allem wieder eine dieser Krisen hindurchgezogen, die uns seit mehr als einem Jahr das Leben versalzt. Aufgerüttelt, durchgeschüttelt vom russischen Überfall auf die Ukraine sind nicht nur Politik, Medien und Militär, stand im Berliner Tagesspiegel. Auch Universitäten werden davon erfasst, insbesondere die Slawistik. Viele der Studierenden des Fachs kommen aus Russland, Polen und der Ukraine, schrieb Caroline Fetscher und erinnerte an die alten Zeiten des Kalten Krieges, als es bei uns der Slawistik relativ gut ging. Und dann kam eine Zeitenwende, das Ende des alten Ostblocks. Nach 1989, 1990 schrumpfte die Slawistik, die ohnehin zu den kleinen Fächern zählt. Aktuell bieten von Deutschlands 108 Universitäten nur 22 das Fach an, meist mit gerade mal einer oder zwei Professuren. Die deutsche Universitätslandschaft kann manchmal schon recht seltsam sein. Wäre es nicht viel klüger gewesen, vor 30 Jahren noch mehr in die Slawistik zu investieren als immer weniger, wo die jungen Menschen endlich frei in osteuropäische Länder reisen und sich ein Bild von denen machen konnten? Aber immerhin, so Caroline Fetscher, mit dem Krieg wächst nun wieder das westliche Interesse, insbesondere an ukrainischer Sprache, Kunst und Kultur. Da wenden wir uns auch gleich einmal einem Mann des Faches zu. In den 90er Jahren hat die Arbeit mit Russland und russischen Gästen ja noch Spaß gemacht, erzählte der Slawist und Buchautor Olaf Kühl in der Tageszeitung Taz. Zu der Zeit haben sie sich aber beispielsweise im russischen Fernsehen auch noch mit Geheimdienstmitarbeitern gefetzt und gestritten, ohne jede Angst, am nächsten Tag im Lager zu landen. Das hat man auch den Politikern angemerkt, die seinerzeit nach Berlin kamen. Erst Anfang der Nullerjahre ging die Gleichschaltung los. So erinnerte sich Olaf Kühl, der von 1996 bis 2021 Osteuropa-Referent für die regierenden Bürgermeister von Berlin war und der Russland und die Russen bei intensiven Reisen studieren konnte. Ich beobachte mit Sorge, wie selbst liberale Russen lavieren, wenn es um den Krieg geht. Auch bei ihnen gibt es imperiale Anklänge. Sie stimmen meist zunächst zu, dass der Krieg schlimm ist, dann folgt aber oft eine Ausweichbewegung nach dem Motto, wir sind nicht die Einzigen, schaut nur nach China oder die Deutschen damals. Und wer soll die Menschen dort zu Vernunft bringen? In Deutschland gab es nach 1945 Besatzungsmächte, die uns dazu gezwungen haben. Amerikaner, Engländer, Franzosen. Wir danken unseren französischen Nachbarn und blicken mit Sorge auf das, was derzeit bei ihnen so geschieht. Jetzt brennen die Müllberge, beißender Rauch liegt in der Luft, hat Eberhard Spreng in der französischen Hauptstadt beobachtet. Paris kennt Streiks, seine Bewohner sind trainiert im trotzigen Festhalten am Alltag unter erschwerten Bedingungen. Aber diesmal ist es anders, schrieb er im Tagesspiegel und erinnerte an das Fernsehinterview von Präsident Emmanuel Macron, in dem der von der Masse auf der Straße gesprochen hatte, die sich vom Volk unterscheide, das sich politisch durch seine Parlamentsvertreter zu äußern habe. So hat er noch mehr zornige Menschen auf die Straße getrieben und riskiert eine veritable Staatskrise. Die hat aber Wurzeln, die länger gewachsen sind. Unter Präsident Macron, der eine wandelnde große Koalition im dunkelblauen Anzug sein wollte, hat sich die politische Landschaft neu geordnet. Die liberal-konservativen Kräfte schrumpfen und spalten sich, stand in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die einen koalieren offen mit der radikalen Rechten, die anderen sind mittlerweile irrelevant, befand Nils Minkma. Deutschland muss daran gelegen sein, alles zu tun, damit Frankreichs gute, liberale und europäische Geister wieder an die Oberfläche kommen. Aber was genau können wir da tun? Ich sollte mich nicht überfordern, nicht denken, die Welt verändern zu müssen, gaben uns Tatjana Schnell und Kilian Trottier in Christ und Welt, der Beilage der Wochenzeitung Die Zeit, als Lebenstipp. Aber die Welt verändern zu können, das ist eine Haltung, die motiviert, die mich ermutigt zu handeln, mit anderen und für andere.
Der Blick in die Feuilletons von Klaus Pokatzki mit dem Wochenrückblick. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Kommen Sie gut durch diese heute ja kurze Nacht.